Credo, der Glaube der Kirche.
Sehr geehrte Damen und Herren, ich wurde extra aus Österreich herbeordert, um mir einen theologischen Vortrag zu halten über das Menschenbild der Bibel, wo wir lesen, dass Gott den Menschen nach seinem Bild geschaffen hat. Dieses Wort aus dem ersten Schöpfungsbericht, dem Buch Genesis, ist gleichsam die Antwort der Antworten auf die Fragen der Fragen, nämlich die Frage des Menschen nach sich selbst und damit die Frage nach Gott. Denn groß sind die Rätsel, die die Welt dem Menschen aufgibt, am größten das Rätsel, dass der Mensch sich selbst ist. Wer bin ich? Woher komme ich? Was ist Sinn und Ziel meines Lebens? Dabei spürt der Mensch, dass er diese Frage nach sich selbst nicht aus sich selbst, nicht für sich selbst und nicht in sich selbst beantworten kann, sondern nur im Horizont eines Erahnten, eines Ersehnten, eines Erwarteten Größeren, also in jenem Horizont, der den Namen Gott trägt. Wenn wir Christen nach biblischem Wort den Menschen als Ebenbild Gottes glauben dürfen, so handelt es sich dabei nicht nur um eine unaufgebbare Bastion für die Verteidigung der Würde des Menschen, sondern auch um eine Schnittstelle des religiösen Denkens an sich. Es gibt eine Antwort auf die Frage aller Fragen, auf die Frage eben nach sich selbst, nur im Horizont Gottes. Denn der Mensch ist geschaffen als Bild Gottes. Und manchmal ist er auch etwas zu groß geraten. Die Frage nach dem Menschen impliziert die Frage nach Gott. Die Antwort, die die Bibel auf diese Frage gibt, du bist Gottes Ebenbild, ist deshalb so fundamental, weil hier der Mensch von seinem Ursprung her in Beziehung zu Gott verstanden wird. Und damit betreten wir das Schlachtfeld der bloß materialistischen, biologistischen oder mechanistischen Deutung des Menschen. Es handelt sich hier wirklich um einen intellektuellen Kriegsschauplatz. Ein schlichter Blick auf so manches populäre naturwissenschaftliche Sachbuch, unter Anführungszeichen, zeigt, dass eine bloß naturalistische Deutung des Menschen weithin zur Normalität geworden ist. L'homme machine, so hat das de la Mettrie das erste Mal 1751, ist er gestorben, im 18. Jahrhundert getan. Der Mensch als Maschine. Damals zog sich de la Mettrie durch seine plattmaterialistischen Ansichten vom Menschen sogar die Feindschaft eines so dezidierten Aufklärers wie Voltaire und die Kritik der Atheisten Diderot und D'Holbach zu und wurde aus dem Zirkel der Philosophen ausgeschlossen. Heute ist die mechanistische Sicht vom Menschen nicht nur salonfähig, sondern zeitigt auch ihre sehr realen und praktischen Konsequenzen. Wenn der Mensch nur mehr, wie das etwa exemplarisch der französische Nobelpreisträger, Biologe und bekennende Materialist Jacques-Lucien Monod, er starb 1976, wenn er nur mehr als ein sonderbares, ich zitiere, und gerade aufgrund seiner Sonderbarkeit einmaliges Tier verstanden werden muss, wenn er nichts mehr ist als ein Zigeuner am Rand des Universums, das taub ist und gleichgültig gegen seine Hoffnungen, Leiden oder Verbrechen? Wie geht man dann mit den neuen Möglichkeiten von Medizin und Gentechnik um? Muss nicht das Niveau einer Ethik, die den Menschen nur mehr als höher entwickelten Zellhaufen sieht, unaufhaltsam sinken? Ist nicht die sinkende Sensibilität gegenüber der Menschentötung durch Abtreibung und Euthanasie die logische Konsequenz davon, dass das christliche Bild vom Menschen als Imago Dei, als Ebenbild Gottes, zusehends verblasst, weil der christliche Glaube ausdünnt? Nach der materialistischen Sicht, wie sie etwa popularisierend der britische Zoologe und Evolutionstheoretiker Richard Dawkins, er starb 1941, vertritt, ist unser eigen, er wurde geboren, Entschuldigung, er lebt noch, 1941, ist unser eigentlicher Gott nichts anderes als unsere Genetik, als das egoistische Gen. Es gibt kein göttliches Schöpfertum, sondern der Mensch geht aus einem unbewussten und sich selbst steuernden Prozess der genetischen Höherentwicklung hervor. An der Stelle Gottes steht für Dawkins der Egoismus der Genetik. Wenn aber hinter dem Menschen nur ein, wie Dawkins das nennt, blinder Uhrmacher steht, muss diese Sicht nicht konsequentermaßen zur Anmaßung eines menschlichen Schöpfertums führen? Dawkins selbst sagt, wir spielen Gott. Und er fügt hinzu, dass wir Gott spielen müssen, weil es sonst eben niemand gibt, der diese Welt erhalten kann. Zweitens, Gottesbild und Menschenbild. Der biblische Glaube gibt also die Antwort, die der Mensch stellt als Urfrage seiner selbst, wer bin ich, woher komme ich, was bin ich? Er sagt, du bist auf Ähnlichkeit mit Gott hin geschaffen. Nach katholischem Verständnis, das auf dem Ersten Vatikanischen Konzil 1870 sogar in dogmatischer Form definiert wurde, ist es nicht die Aufgabe der Religion, die Frage zu beantworten, ob es Gott gibt. Dazu bedarf man nicht der Religion, sondern bloß des, so wie es dort in der dogmatischen Formulierung heißt, des natürlichen Lichtes der Vernunft. Es gibt eine zweite Erkenntnisordnung neben der Vernunft, das ist der Glaube. Diese religiöse Erkenntnisordnung setzt die vernunftmäßige Einsicht in die Existenz Gottes schon voraus, versichert sich ihrer und vertieft sie. Wenn der Mensch nach Gottes Bild und Ähnlichkeit geschaffen ist, dann ist es von eminenter Bedeutung für das Selbstverständnis des Menschen, was er von Gott glaubt. Die Antworten der Religionen auf das Wie ist Gott sind durchaus unterschiedlich. Etwas anderes ist der mythische Götter-Olymp der Griechen und Römer. Etwas anderes die Geisterwelt der animistischen Naturreligionen. Etwas anderes die bunte Götterwelt des Hinduismus. Etwas anderes der namenlose Allganze des Buddhismus. Etwas anderes der eine allmächtige Yahweh des Judentums. Etwas anderes der souveräne Gebieter Allah des Islam. Und schließlich etwas anderes, der ein dreifaltig liebende Gott der Christen. Wenn Gott zum Beispiel nur die abstrakt konturlose Aufhebung aller Polarität ist, wie das im östlichen Denken des Buddhismus der Fall ist, dann führt dies eben zu einem Verständnis vom Menschen, wo dieser das Endliche und Konkrete nicht ernst nehmen darf, wo er sich bemühen muss, die der Polarität durch geistige Meditation hinter sich zu lassen. Wenn die göttliche Scheibe des Ganzen, die Einheit von Yin und Yang, von Schwarz und Weiß, von Gut und Böse, von Sein und Schein ist, dann entsteht eben ein Menschenbild, wo das Endliche nicht wirklich ernst genommen werden kann, wo soziales Engagement kein Anliegen sein kann und so weiter. Ein anderes Beispiel: Wenn Gott der Schöpfer, souverän und unnahbar der Allah des Islam, das heißt arabisch Gott als Einziger, wenn er dieser ist, der stets verborgen bleibt, der dem Menschen zwar durch einen Propheten seinen erhabenen Willen kundgetan hat, mit diesem Menschen aber niemals Gemeinschaft oder gar Einheit will, dann kommt man eben zu einem Bild vom Menschen, wo der als eigentlichen Lebensinhalt nichts anderes tun kann, als Islam zu praktizieren. Islam heißt Unterwerfung, nämlich Unterwerfung unter die absolute Suprematie eines stets unnahbaren und fernen Gottes. Es gibt also eine Verschränkung zwischen Gottesbild und Menschenbild. So wie die Frage des Menschen nach sich selbst zu Gott führt, so führt die Antwort einer Religion auf die Gottesfrage immer zu einer je spezifischen Deutung des Menschen.